Ne, sag's mal ganz offen. Was soll man dann wissen, auch die anderen so ungefähr, wann hören wir auf? Gut, dann muss ich jetzt dann zurückfragen, sind das Schweizer 2 Stunden oder israelische 2 Stunden? Also ich finde, ja. Ja, aber vielleicht seid ihr schon erschlagen. Ich finde es ganz große Klasse, wo ich hier bin. Und ich möchte euch sagen, ich fühle mich einfach richtig wohl. Was mir gefallen hat, ist, dass ihr mich so etwas mit reingenommen habt. Ich muss vielleicht noch eines sagen, ich schwätze kein Schweizerdeutsch, aber ich freue mich, wenn ich das Gefühl habe, ich darf ins Schwäbische überschnappen und man versteht mich trotzdem. Ja, ich brauche dann keinen Übersetzer. Ich finde es ganz, ganz große Klasse, dass ihr Leute seid, die wissen, dass es einen lebendigen Gott gibt. Das finde ich ganz, ganz, also das ist heute nicht mehr selbstverständlich. Viele versuchen das auszublenden. Und was ich hier gesehen habe, was ich gehört habe von euch ist, da stehen wir mal auf einem gemeinsamen Grund. Die zweite Sache ist, ihr wisst, dass dieser Gott sich in seinem Wort festgelegt hat und dass wir dieses Wort weitergeben wollen. Wir haben gestern Abend, habe ich euch versucht, das war einer der Punkte, den ich gestern Abend versucht habe zu zeigen, dass Gott sich so festlegt, dass er vor 2500 Jahren was aufgeschrieben hat. Das müsst ihr sehen, der Jeremia saß, an manchen Stellen sah es so aus, als würde das, was er sagt, nie passieren. Das war so ungefähr wie der Jona. Das war ja auch so ein Typ, ja. Dem sagt, geh rein nach Ninive und sag denen, 40 Tage Ninive wird flach sein. Und was macht Gott? Nix. Ich verstehe das, dass der Jona nachher sauer unter seinem Rizinus saß. Versteht er? Weil, aber Gott hat sich festgelegt und er sagt zum Jeremia in Jeremia 31 sogar, schreib's auf. Schreib's auf eine Buchrolle. Und im Kapitel 32, da kommen wir jetzt nicht dazu, aber ihr merkt, ich habe es auch gestern immer wieder erwähnt, da sagt er ihm, gib dein ganzes Geld aus, investier dich da rein, ich habe mich festgelegt. Es ist übrigens ein Riesenthema auch im Judentum, dass Gott sich festlegt und dass er uns dieses Wort in die Hand gibt. Da gibt es im Talmud eine tolle Geschichte, wo sich zwei Rabbis streiten und dann ist natürlich die Frage, wer hat Recht? Und dann sagt der eine Rabbi, der hieß Rabbi Eliezer, ja, der Rabbi Joshua hat ihn, glaube ich, den Rabbi Eliezer rausgefordert. Ich mache das jetzt gerade etwas spontan. Und dann sagt er, wenn ich recht habe, ja, dann soll dieser Bach, also der Rhein, der da draußen fließt, jetzt hochwärts fließen. Und der Rhein fließt, dreht sich um und fließt zurück, ja. Und dann sagt er, das gilt überhaupt nichts, hier können wir alles, allerhand Täuschungen haben. Ja? Dann sitzen die da in der Synagoge und dann sagt der Rabbi Joshua, wenn ich recht habe, dann sollen sich die Wände der Synagoge jetzt reinbeugen. Sagt der Rabbi Eliezer, geht zurück, ihr habt hier nicht mitzureden. Und dann sagt der Rabbi Joshua, wenn ich recht habe, dann soll jetzt eine Stimme vom Himmel kommen, die soll es mir sagen. Da kommt eine Stimme vom Himmel. Was soll ich da sagen? Rabbi Joshua. Ja? Sagt der Rabbi Eliezer, nee, du hast dein Wort auf diese Erde gegeben. Und jetzt haben wir hier, und dein Wort steht. Du hast dich festgelegt. Und das Resultat ist, dass Gott dann die Stimme vom Himmel sagt, Nitzchuni banai, meine Söhne haben mich überwunden. Ich muss mich da fügen. Na, das zeigt aber etwas, wie Gott sich festgelegt hat. Ich meine, da kommt jetzt die andere Sache dazu und ihr merkt, die Diskussion geht weiter. Ihr denkt natürlich gleich an Jesus, der dann sagt, ja, ihr setzt das Wort Gottes durch eure Überlieferungen und Auslegungen außer Kraft, ja. Versteht ihr, das geht weiter. Aber da ist ein Gespräch. Und Gott hat sich festgelegt, vor 2500 Jahren aufgeschrieben. So sehr, dass Dorothea das heute vorlesen kann und sagen kann, das gilt sogar für mich, das packt mich. Und wenn wir uns um Jeremia 31 jetzt mal bemühen, dann ist es ja ich komme aus der evangelischen Kirche in Württemberg, ja, dann ist es ja die große Konfirmationsspruchbaustelle, Steinbruch. Ja. Also da kriegt man alles raus, was man braucht. Und Jeremia 31 kennen die Leute in der Regel sehr gut. Es geht ja nachher weiter, das ist das Kapitel vom Neuen Bund. Und nochmal, das ist da eingebunden, wo Gott sich festgelegt hat und wo zum Jeremia sogar sagt, verkauf, leg dich so fest, verkauf dich, also verkauf dein ganzes, gib dein ganzes Vermögen aus. Jetzt, um was geht es in der Sache? Das habe ich auch gestern ganz kurz gesagt, dass Gott sein Volk sammelt. Und da gibt es jetzt Theologen, die sagen, ja, das ist alles in der babylonischen Gefangenschaft, dann also, die sind zurückgekehrt und ist alles vorbei und passiert und erfüllt und ist nicht mehr drin für uns heute. Das Verrückte ist, diese Theologen haben keine Ahnung von der Geschichte. Die babylonische Gefangenschaft war erst im Mitte letzten Jahrhunderts zu Ende, wenn wir die Worte ernst nehmen. Was da steht. Und ein anderes Problem ist, es stimmt, dass Gott uns anspricht. Und es ist toll, dass ihr das entdeckt habt. Aber wo wir dann oftmals gesagt haben, oh, das gilt ja für mich. Und ich nehme das für mich. Und klasse, dass du das heute Morgen so praktisch und toll und gut und an einem konkreten Beispiel aus dem Text gemacht hast. Aber was wir als Kirche und als Christen dann oftmals gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, es gehört nur noch für uns und gar nicht mehr fürs Volk. Das hast du heute Morgen nicht gemacht. Ja, hast gerade noch die Kurve gekriegt. Leider, ich hätte gerne ein gutes Beispiel zum Vorführen gehabt. Aber ihr versteht, was ich meine, ja, dass wir das ganz ausblenden. Was ich auch klasse finde bei euch, ihr seid eine Gemeinde, die begriffen hat, Gott sagt nicht nur uns was und er sagt nicht nur, ich habe dich je und je geliebt oder was hast du vorhin gelesen? Das war's, gell? Also ich habe dich lieb und du sagst, ach toll, jemand hat mich lieb, ja und jetzt geht mir's gut und fertig. Sondern ihr habt offensichtlich gemerkt, Gott möchte, dass wir mit Hand anlegen. Ich sage es jetzt mal so praktisch, er möchte uns gebrauchen als Werkzeuge in seiner Hand. Wir haben das heute Morgen ja ganz praktisch gehabt. Da gibt es eine weltweite Verantwortung und dann passiert es aus Versehen, dass junge Damen nach Kambodscha gehen. Ja? Und das ist nicht so aus Versehen. Und ich finde es toll, dass ihr als Gemeinde dahinter steht. Ich finde es toll, dass ihr ihr Mückenspray mitgebt. Und einen Regenschirm, oder was war da drin? Irgendwie sowas ähnliches, den man als Sonnenschirm missbrauchen kann. Aber wie auch immer. Ja, klasse. Aber lasst es nicht dabei bewandeln. Ihr habt eine Aufgabe, und versteht ihr, das ist das Faszinierende, dass der lebendige Gott nicht nur was in Gang gesetzt hat, sondern er hat gesagt, ich möchte dich gebrauchen. Und jetzt kommt noch was. Ihr merkt, ihr habt heute Morgen im Prinzip alles geliefert. Ja? Dieses Jungscharlager. Oh, wie habe ich angefangen zu träumen? Da war ich auch mal dabei. Klasse, und ihr habt eines begriffen, wenn man jungen Leuten, und das gilt für Ältere auch, eine Botschaft weitergeben möchte, kann einer vorne stehen und am Sonntagmorgen predigen. Was viel mehr hängen bleibt, ist, wenn die Leute das erleben. Also als ich die Bilder gesehen habe, wir haben nicht nur Indianerlager gemacht, haben wir auch mal gemacht, wir haben auch biblische Geschichten nacherzählt und ihr müsst mal nur so die Davids-Geschichte nacherzählen. Was glaubt ihr, was das ist, wenn die Jungs dann beim Nachtgeländespiel plötzlich den Absalom zwischen den Bäumen baumeln sehen, ja? Oder wir haben den Daniel mal erlebt, ja, das sind Sachen, versteht ihr, das sind Sachen, die bleiben hängen, ja? Wenn sie durch den Wald laufen und ihnen plötzlich der wahnsinnige Nebukadnezar Moos um die Ohren schmeißt, ja, oder die Löwengrube, da kann man tolle Sachen machen. Ja, aber ich will euch jetzt nicht, ich sehe schon, wie dem Sven seine Augen glänzen, der denkt gleich weiter. Das sind Sachen, die bleiben ganz anders hängen. Und wisst ihr was, das ist nicht zufällig so. So arbeitet Gott mit uns. Und diese ganze Sache mit dieser Schöpfung, und worauf wir zuleben, ist im Prinzip so eine Erlebniswanderung. Und ich habe das erst in letzter Zeit wieder neu angefangen zu begreifen, wo ich manchmal gefragt habe, Herr, was soll das Ganze, wenn ich als Journalist die Sache in Syrien miterleben muss? Und ich kenne Syrien etwas von Ihnen. Oder wenn ich sehen muss, wie so Konflikte sich endlos hinziehen und wie Menschen da drin. Versteht ihr, wir haben allein in unserer Gemeinde zeitweise 10 bis 15 Soldaten. Und das sind nicht Soldaten, die irgendwelche Zeltlager machen, sondern meine Tochter hat einen geheiratet, der hat seine Traumata. Wenn ich da barfuß von hinten reinkomme und er hört mich nicht, ich schlage ihm so kurz auf die Schulter, er fährt rum und sagt, oh, mach das nie mehr. Ich habe die falsche Ausbildung und wenn mich da jemand erschreckt, dann kann es sein, dass ich im Reflex zuschlage. Der mag mich sehr. Ja, also bitte nicht missverstehen. Aber der hat es konkret erlebt, dass eine Palästinenserin mit dem Messer auf ihn zugekommen ist und er sich überlegen musste, schieße ich jetzt oder nicht. Und er hat gesagt, ich weiß aber, wo ich hingehe. Und dann hat ein Scharfschütze, der es von Ferne gesehen hat, die Frau vor ihm erschossen. Das sind Traumata, die hängen bleiben. Und versteht ihr, dass man da fragt, warum, was soll das Ganze? Ich bin dankbar, dass ihr den Mut habt, jemanden nach Kambodscha zu schicken. Ich weiß nicht, ob ihr gemerkt habt, in den wenigen Worten, wisst ihr, was da an Traumata dahinter steckt? Durchschnittsalter von 21 Jahren. Das ist nicht nur, dass sie kein zu essen haben. Die haben keine Familie. Da ist Missbrauch. Ich möchte es nicht ausmalen. Versteht ihr, dass da das Warum hochkommt? Ihr habt es vorhin gesungen. Weißt du, ob ihr es gemerkt habt? Ihr habt die ganze Predigt eigentlich vor euch. Ja? Ihr habt es vorhin gesungen, dass wir hier einen Weg gehen. Und dass Gott uns hier eine Zeit lang reingesetzt hat. Und er möchte, dass wir da was lernen. Er möchte in uns was formen. Und es formt uns, wenn wir solche grausamen, schrecklichen Dinge miterleben. Wenn die junge Dame von vorhin dem gegenübersteht, diese Menschen, wenn Kambodscha plötzlich Gesichter sind, Geschichten, vielleicht sogar Umarmungen. Versteht ihr, das ist was, was ganz tief reingeht. Und ich könnte jetzt weiter erzählen. Die Dorothea hat euch ja schon bedroht mit meinen Geschichten. Ja? Also, das geht weiter. Jetzt habe ich aber eine Frage an euch. Ich vermute, die eine Sache kennt ihr, bei der anderen bin ich gespannt. Wir wissen, dass es eine Sache gibt, die unserem Vater im Himmel so auf dem Herzen brennt, dass er will, dass alle Menschen das erfahren. Ihr wisst, von was ich rede? Es ist diese Botschaft, dass Jesus Christus gekommen ist, Sünder selig zu machen. Die kennt ihr alle? Dürft gerne mal so machen, weil dann weiß ich, ansonsten, falls ich hier in der Moschee gelandet bin, würde ich gerne noch was erklären. Ja, also, dass er nicht nur ein Prophet ist und so. Das könnte ja sein, ich weiß es nicht, in der postmodernen Zeit, wo alles gleichgültig ist, da ist manchmal problematisch, wo man gelandet ist. Ja? Also es gibt diese Botschaft, deshalb hat Jesus gesagt, geht raus und mache zu Jüngern die Völker. Deshalb ist es einer der zentralen Aufträge der Gemeinde Jesu, dass Menschen rausgehen in diese Welt und verkündigen, dass Jesus der Messias ist. Manchmal habe ich in letzter Zeit den Eindruck, wenn ich so Leute sehe, wenn sie in Krisen oder Kriegsgebiete gehen sollen oder wenn sie über Corona reden, dass sie sich nicht mehr ganz sicher sind, ob es stimmt, was dieser Herr ganz am Schluss gesagt hat, wenn er gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Er hat nicht gesagt, die meiste Gewalt. Er hat nicht gesagt, ich habe eine echt gute Chance, am Schluss gut dazustehen. Sondern er hat an dem Punkt gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das heißt, es passiert nichts, was er nicht will. Habt ihr euch schon mal überlegt, was das für uns bedeutet? Das bedeutet auch angesichts dieser Kriege und dieser furchtbaren Geschehnisse. Das bedeutet, ich diene dem Herrn, der alles in der Hand hält. Und das ist die eine Botschaft. Übrigens, dann kommt natürlich das dazu, lass dich versöhnen mit Gott. Ja, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. All das, was ihr hoffentlich kennt und hier Sonntag für Sonntag hört, was ihr in der Jungschar weitergebt, das ist das alles Entscheidende. Diese Beziehung mit Jesus. Oder ich muss es korrekter sagen, über Jesus mit dem Vater im Himmel. Ja? So, jetzt meine Frage an euch. Wenn ihr behauptet, die Bibel sei das Wort Gottes, Und ihr lest einfach mal die Bibel von vorne nach hinten durch und ihr macht es jetzt mal wirklich theologisch unbeleckt. Sagt, Herr, ich lasse mich mal von meinen theologischen Verbohrungen und Verkorksungen, und da entsteht so einiges im Laufe der Jahrtausende, ja, das wir dann mittragen. Auch wir haben die Überlieferungen unserer Väter, mit denen wir dann manchmal das Wort Gottes außer Kraft setzen. Ja, jetzt versuchen wir das mal, so wirklich die Bibel von vorne nach hinten durchzulesen. Und ich versuche sowas immer wieder. Dann gibt es da noch eine Botschaft, die Gott so wichtig ist, dass er will, dass alle die hören und dass er, wo er gesagt hat, geht raus und verkündigt die bis an die Ende der Erde. Also es gibt, wenn wir sagen, es gibt einen Missionsbefehl, müssen wir eigentlich sagen, es gibt zwei Missionsbefehle, wenn wir die ganze Bibel sehen. Ich weiß, jetzt kommt bestimmt jemand, aber dann habe ich meinen Zweck für heute erreicht. Der sagt, jetzt lese ich nochmal die Bibel und zeige dem Johannes, dass es noch einen dritten Missionsbefehl gibt. Fände ich klasse, ja? Es gibt zwei Dinge, die Gott so auf dem Herzen brennen. Weiß jemand, was das zweite ist, was ich jetzt meine? Ja?
Die Königsherrschaft Gottes, das Reich Gottes.
Wo steht es? Klasse. Wo unterscheidet sich das von Jesus? Jetzt wird es jüdisch, jetzt wird es klasse, jetzt fangen wir an zu reden. Wir gehen richtig in dieselbe Richtung. Um das jetzt konkret rund, also um diese Königsherrschaft Gottes geht es insgesamt. Die hat übrigens nicht mit Jesus begonnen, schon die Psalmen singen davon. Gott war schon vorher König, ja, er war schon der Schöpfer. Der Punkt ist, wir Menschen haben es vergessen. Und es geht darum, dass wir da etwas zurückkommen, ja. Und warum jetzt eben, warum Jesus das König, die Königsherrschaft Gottes verkündigt und wo er in seiner Person uns entgegentritt, da geht es um uns als Einzelne, dass wir dazu ein Ja finden. Also ich stimme dem vollkommen zu. Ja? Aber warum Jesus das runter, ich sage jetzt mal, runterdividiert hat und sagt, jetzt geht raus und verkündigt das. Ich glaube, Matthias hat mir es gestern gesagt, es geht um Jesus. Als wir gestern im Vorbereitungssprech miteinander, und da habe ich sofort Amen dazu gesagt. Ich möchte das ganz dick unterstreichen. Ich finde es klasse, wenn ihr so losdenkt, und ich finde es klasse, wenn wir, also das Gespräch müssten wir jetzt eigentlich weitermachen. Schade, dass du hier nicht aufgenommen wirst, deshalb habe ich dich so etwas abgebrochen. Ja? Ihr könnt den Predigtext von heute Morgen und ihr könnt diese andere Botschaft, ich habe vorher mich versichert, dass ich hier Bierdeckel sagen darf, ja, das weiß man ja nicht, wenn ihr jetzt Leute seid, wo es riesen Alkoholprobleme gibt, oder ihr seid hier Weingebiet, also man kann da ein Weinglas draufstellen, ja. Ist ein Getränkeuntersetzer. Bei mir steht meistens eine Tasse Kaffee drauf oder eine Tasse Tee oder ein Glas Wasser. Ja? Ihr dürft nachher jeder so einen Bierdeckel mitnehmen. Und ihr werdet euch vielleicht sagen, ja, da steht ja gar nichts auf Schweizerdeutsch drauf oder auf Deutsch. Ich kann die genauso benutzen in Tschechien oder in englischsprachigen Ländern oder in Israel. In Israel können die sogar etwas lesen, was da drauf steht. Da steht nämlich der Predigtext im Original drauf. Und für diejenigen, die noch mehr über mich wissen wollen, wenn er es rumdreht, da gibt es so einen Barcode und da gibt es eine Webseite. Das ist eine Zugangswebseite, wo er dann auf Deutsch unsere Webseite findet. Also da kriegt er dann auch mehr über meine Person und könnt da zurückschreiben, sodass wir miteinander weiter im Gespräch bleiben können. Und das, was mir auf dem Herzen liegt, ist, beim Bibellesen zu helfen, sage ich jetzt einmal. Und da gibt es ganz viele Mittel, auch Kurzvideos, wo ihr Hauskreise machen könnt und, ja. Also es sollen einfach so Mittel an die Hand sein. Aber jetzt, ihr dürft es heute mitnehmen und da ist diese Botschaft drauf. Und da heißt es, Jeremia 31, ich habe hier Vers 10 geschrieben, in meiner hebräischen Bibel ist Vers 9. Da heißt es, Shim'u dvar Adonai goyim. Hört das Wort des Herrn. Und jetzt pass auf, ihr Goyim, ihr Nichtjuden, Die ganzen Jeremia 30, 31, 32, übrigens auch der neue Bund, ist nicht für die Schweiz und nicht für Schwaben, leider. Da heißt es, ich werde den neuen Bund mit Israel und mit Juda schließen. Jetzt, aber Dorothea, wir kriegen das schon irgendwie hin, dass das dann auch für uns gilt, ja? Das ist, ich finde das klasse, ja? Das war richtig schön, das Beispiel am Anfang, ja? Aber hier ist jetzt, versteht ihr, Juden kommen zu mir und sagen mir ins Gesicht, wenn sie offen sind, sagen, ihr habt uns das alles geklaut, das war nie für euch. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir eines Tages vor dem lebendigen Gott stehen und wir Verantwortung ablegen müssen für das, was wir hier gemacht haben, und er fragt ja, warum, wenn ich dich nach Kambodscha geschickt habe, bist du nicht gegangen? Das heißt, ihr geht ja. Aber für mich war ganz konkret die Frage, die Sache mal mit Israel. Wenn ich dich jetzt für eine Zeit lang nach Israel schicke, also für mich war damals die Frage, stimmt das mit der Altersversorgung, ist für uns Deutsche ganz wichtig, ja. Und ich bin dann letztendlich gegangen, weil ich gedacht habe, wenn Jesus in 2 Jahren wiederkommt und er mich dann fragt, ich habe dich vor 2 Jahren nach Israel geschickt und ich sage ihm, ich war damals Anfang 30, ja, ich sage ihm dann, Herr, meine Altersversorgung war nicht in Ordnung, ja, und stehe da vor ihm, da sehe ich irgendwie noch älter aus, als ich eigentlich bin, ja. Also das wär dumm, ja. Also habe ich gesagt, gehst du mal, ja. Die Frage stellt sich irgendwann, was hast du gemacht? Und da werden dann auch die Sachen offengelegt, die wir geklaut haben. Ich sage meinen jüdischen Freunden, aber hier in Vers 9, also in der hebräischen Bibel, in Vers 10, da ist was, das ist für mich. Ganz, da steht es, Goyim, das bin ich, ein Nicht-Jude. Heide steht vielleicht in euren Bibeln, Nationen. Und es heißt, hört das Wort des Herrn, er hat sich wieder festgelegt, ihr Nichtjuden. Und jetzt geht es weiter, und sagt es auf den Inseln in der Ferne. Das ist ein Missionsbefehl, oder? Da geht es nicht nur darum, hört das Wort des Herrn und verdaut es und verarbeitet es und reflektiert es theologisch und schreibt ein Buch drüber, das dann irgendwo in der Bibliothek verstaubt. Nee, er sagt, sprecht es aus, sagt es, verkündet es, fern auf den Inseln. Dann ist jetzt meine Frage, wie viele Missionare habt ihr dafür draußen? Vor 2.500 Jahren. Sagt das den Nichtjuden, und jetzt passt auf, was die Botschaft ist, sprecht. Mesare Israel Ikapzenu. Derjenige, der Israel zerstreut, der sammelt es auch wieder. Und wird es hüten wie ein Hirte seine Herde. Versteht ihr, das Verrückte ist, ich habe das vorhin kurz angedeutet, bin dann, glaube ich, nicht ganz fertig geworden. Die Rabbiner haben daran festgehalten, über die Jahrhunderte hinweg. Und Jeremia 30 spricht von einer furchtbaren Zeit. Der sieht, wie sich die Gesichter grün verfärben und sagt, so, da leidet da, also da sagt er, kommt es vor, dass ein Mann Kinder gebären muss? Das haben wir doch eigentlich an die Frauen delegiert. Aber die Männer winden sich dort, ja, wie wenn sie jetzt in Geburtsschmerzen wären. Am schlimmsten Punkt, das sieht er alles. Furchtbares Leiden. Und dann sagt er, haltet fest, ich lege mich hier fest auf mein Wort, haltet fest, ich werde euch wieder sammeln. Und versteht ihr, das Ganze sah im Laufe der Jahrhunderte so verrückt aus, dass Schweizer Reformatoren gesagt haben, wenn es um die Sammlung von Israel geht und die Jünger danach fragen, und es ist heute so übersetzt, dass wir es gar nicht mehr verstehen, da sagen sie, in der Frage sind so viele Irrtümer wie Worte drin. Und der Martin Luther hat sich lustig gemacht über die Juden, die immer noch daran festgehalten haben, dass sie zurückkehren. Er hat über die gespottet. Und Gott sagt, ich halte dran fest. Aber jetzt ist für mich die Frage, warum ist diese Botschaft für uns so wichtig? Ich meine, wir haben doch Jesus. Und damit sind wir doch gerettet. Und wir gehen doch raus in die Welt. Und wir versuchen doch, Werkzeug Gottes zu sein. Warum sollte ich Ich muss euch ganz offen sagen, ich habe Theologie studiert. Für mich ist das eine sehr, sehr persönliche Sache. Ich habe Theologie studiert, um das Evangelium rauszuverkündigen. Und dann hat mich Gott so richtig gepackt mit meiner Frau und damals 2 Kindern und dann wurden es 5 und dann haben die Schwiegerfreundinnen und Freunde angeschleppt, die dann zu Kindern wurde und, ja. Und es wird also so Stammesbildung im Nahen Osten halt ganz praktisch erlebt, ja. Und man fragt sich, man setzt sich doch immer mehr fest, ich soll doch raus ins Evangelium verkündigen. Nein, du bleibst jetzt hier. Und dann setzt er mich etwas frei, darf ich nach Langkart kommen aber ich soll über Israel reden. Aber ich habe euch das mit Jesus ja gesagt, also das brennt mir auf dem Herzen, ja, und das, nur, dass ihr es nicht vergesst, ja. Aber warum ist die Sache mit Israel so wichtig? Und überhaupt hat er Israel zerstreut? Also ich wurde da schon angegriffen. Als ich gesagt habe, Gott hat Israel zerstreut, dann kommt jemand, nee, das war ihr ungehorsam. Wir Schweizer waren nicht so ungehorsam, wir sind ja nicht in alle Welt vertrieben worden. Wir Schwaben auch nicht, ja. Das sind andere, die richtig ungehorsam sind, so, ich weiß nicht, wie die Afrikaner oder die Syrer. Das sind doch die Leute, oder? Wenn ihr in die Bibel reinguckt, dann merkt ihr, dass die Bibel das sehr ernst nimmt mit dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und wenn ihr die Bibel fragt, wer macht Völkerwanderungen, dann sagt Gott, hallo, ich bin's. Und dann ist die Frage, ja, wenn du es bist und wenn das Ganze jetzt ein Jungscharlager ist, in dem wir was, Erfahrungspädagogik, ja, was lernen sollen, was soll ich dann dadurch lernen? Was soll das Ganze? Und warum, also was einzigartig ist, was einzigartig in der Weltgeschichte ist, ist, dass Gott dieses Volk nach 2500 Jahren wieder sammelt. Und versteht ihr, ich habe den Eindruck, Gott möchte tatsächlich, dass es verkündigt wird, nur die Leute, die sagen, die Bibel ist das Wort Gottes, die haben das irgendwie übersehen. Und mir ist es persönlich passiert, dass meine engsten Brüder, mit denen ich studiert habe, gesagt haben, Johannes, du bist verrückt, dass du die Sache mit Israel da machst. Man muss doch die Leute vor der Hölle retten. Man muss ihnen doch Jesus verkündigen. Warum machst du das? Und versteht ihr, ich konnte nicht mehr als zu meinem Vater fragen, Vater, warum? Und dadurch sind dann Bücher entstanden und alle möglichen anderen Sachen. Aber nur, dass ihr wisst, das ist die Frage, die mich bewegt. Und ich habe mittlerweile den Eindruck, dass Gott Humor hat. Weil er gesagt hat, die Gemeinde Jesu schnallt es nicht. Aus irgendeinem Grund, also nehme ich die UNO. Und ihr müsst euch das mal angucken. Die UNO beschäftigt sich mit keinem anderen Thema so viel wie mit dem, dass Israel, also dass die Juden in dieses Stück Land zurückkehren. Und dann sagt er, ja klar, da werden ja auch Menschenrechte verletzt. Sag ich, okay, und sonst nirgends? Versteht ihr, woran sich Antisemitismus zeigt, ist nicht, dass die Juden habgierig sind. Das sind, na okay, ich muss es etwas anders sagen. Ich bin ja nicht Jude, ja. Aber versteht ihr, Antisemitismus zeigt sich da, wo ich diese Schwimmbewegung, wo ich sage, immer das Geld her zu mir, ja. Die haben wir ja irgendwo alle. Ja, aber wo ich sage, bei den Juden ist es Habgier, bei den Schotten ist es Geiz, aber wir Schwaben, wir sind sparsam. Ich meine, ihr Schweizer sagt jetzt vielleicht, wir sind kosteneffizient. Und versteht ihr, der Antisemitismus oder diese Abneigung zeigt sich da, wo ich genau dieselbe Schwimmbewegung beim Juden als Habgier bezeichne und bei mir als Kosteneffizienz. Und das ist jetzt, wenn es um Menschenrechte geht, wenn es um die Beurteilung von einem Krieg geht, wenn es um Verhalten im Krieg geht, ihr könnt nehmen, was ihr wollt. Also nochmal, das macht die Habgier nicht besser, versteht mich richtig, ja. Und vielleicht hängt ja auch Sparsamkeit mit Habgier zusammen. Und auch dafür müssen wir uns mal verantworten. Aber das ist was, was jeder selber vor Gott machen muss. Aber versteht ihr, was ich meine? Das ist, aber jetzt das, also deshalb habe ich auch nicht gesagt, was die UNO jetzt da, wie sie das sagt, ja. Aber die Tatsache, dass es sie sagt, und versteht ihr, die ist so verrückt, dass mich Araber fragen, Warum ist eigentlich das Leben von einem Palästinenser so viel wert, wenn es ein Jude gemacht hat, also umgebracht haben könnte, aber wenn Hunderte oder Tausende von Palästinensern im Flüchtlingslager in Syrien ermordet werden, dann kümmert uns das einen Dreck. Mich fragen Araber, warum sind die Palästinenser so privilegiert? Das versteht ihr, in einem Jahr Syrien-Konflikt werden mehr Menschen, vielleicht sogar doppelt so viele Menschen umgebracht, wie in 70 Jahren Existenz Israels. Allen Terror, alle Kriege, alles zusammengenommen, alle Toten auf beiden Seiten, ich weiß, eine makabere Rechnung, zusammengerechnet, die höchste Schätzung genommen, habt ihr halb so viele Menschen wie in einem Jahr Syrienkrieg, das ihr arabischer Frühling nennt. Versteht ihr, warum sich da die Araber in Syrien vergaukelt vorkommen, wenn die Welt sich um Israel kümmert? Und guckt euch die UNO an, zählt UNO-Resolutionen. Ich sehe dahinter denjenigen, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat, und sagt, die Kirche sagt es nicht weiter, also muss ich mir was anderes suchen. Ich will, dass die Welt darauf aufmerksam wird. Ich will, dass sie es sehen. Aber jetzt warum? Ich gebe euch noch ein paar Gedankenanstöße. Vielleicht haben wir dann, also wenn ihr wirklich länger machen wollt, ich habe alle Energie der Welt, ja, also von daher, aber ich will euch einfach noch ein paar Gedankenanstöße geben, warum. Und mir geht es jetzt speziell um die Frage Verhältnis vom Volk Israel, also vom jüdischen Volk nennen wir es heute, und Land Israel. Da kann man auch andere Sachen nehmen. Das Volk Israel, das kommt übrigens auch hier in diesem Text Jeremia 30 bis 31, 32 vor, dass Gott die Völker daran richtet, wie sie sich Israel gegenüber verhalten haben. Wenn ihr Joel 4 nehmt, dann heißt es sogar, ich werde die Völker zur Rechenschaft ziehen, und dann heißt es dort, weil sie mein Land geteilt haben. Also da kommt, wir werden für die Zwei-Staaten-Lösung zur Rechenschaft gezogen. Vor Gott. Und er sagt doch, das ist mein Land. Das ist ganz interessant, das sind Dinge, die sind so konkret. Ja, die sind verrückt, aber jetzt geht es mir um das Verhältnis, also das heißt hier, was wir verkündigen sollen, derjenige, der Israel zerstreut, der wird es auch wieder sammeln. Warum macht Gott das? Da muss ich euch jetzt eigentlich zum Abraham zurücknehmen. Es gibt auf unserer Webseite, findet ihr das, eine Abraham-Serie, immer so 5 bis 10 Minuten Videos. Könnt ihr im Hauskreis machen, da habt ihr gleich für ein Jahr Hauskreis gelöst, braucht euch gar nicht vorbereiten. Guckt euch so ein Video an oder lest zuerst einen Text, guckt euch ein Video an, dann diskutiert ihr drüber. Übrigens, ihr dürft da ganz anderer Meinung sein als ich, merke ich ja gar nicht. Ja? Also, und dann betet noch drüber und fragt, Herr, was willst du damit? Dann kommt ihr irgendwann beim Abraham zu 1. Mose 15. Da hat der Abraham eine Diskussion mit Gott. Er wird älter und älter und er merkt, die Sarah wird älter, und das darf man natürlich nicht sagen in der Ehe, aber es passiert halt so ganz automatisch. Und er sagt dann, Herr, du hast uns ein Kind versprochen. Aber, und versteht ihr, die waren da in der Zeit so um die 90. Also da ist die Frage schon berechtigt. Ja? Und Abraham kommt dann gleich mit einer guten Idee und sagt, Herr, ich habe ja den Eliezer, der war immer treu, könnten wir das nicht Ganze vergeistlichen? Könnten wir das Ganze nicht übertragen und ich setze den Eliezer zu meinem Erben ein, bin einverstanden. Wir könnten das als Kind gelten lassen. Nee, sagt Gott. Und ich sehe ihn, wie er ihn liebevoll an der Hand nimmt und rausführt und sagt, zähl mal die Sterne. Und ihr müsst mal so in der Wüste den Sternenhimmel, da merkt ihr, wie lichtverseucht unsere Erde ist, ja. Also da müsst ihr weit raus in die Wüste gehen, dann seht ihr den Sternenhimmel und das ist atemberaubend. Und Abraham sagt, ja okay, aber die Sache mit dem Land. Guck mal her, ich bin hier jetzt seit, was weiß ich, da war er seit 15 Jahren, seit 20 Jahren im Land. Und was ich bin ist, du hast mir dieses Land versprochen, aber ich bin ein dahergelaufener irakischer Flüchtling. mit der denkbar schlechtesten Begründung für einen Visumsantrag, für einen Asylantrag. Überlegt mal, wenn einer in die Schweiz kommt aus dem Irak und sagt, der Herr hat mir es gezeigt. Wie lange darf der bleiben? Also nicht aus Deutschland, nicht ein Schwabe meine ich, ich meine einen Iraker, ja, oder irgendeinen von dort, ja. Versteht ihr, dass das irgendwo berechtigt ist? Das ist die Frage, die Abraham Gott stellt. Weiß jemand, welche Antwort Gott gibt? Das Problem ist, die meisten wissen es nicht, weil dann die Sache, dieses eigenartige Opfer kommt, wo er Tiere zerteilen muss. Und da bleiben dann alle dran hängen und vergessen dann die Antwort. Aber Gott setzt ein, wo Abraham sagt, Herr, wie soll ich es wissen? Und dann setzt Gott ein und sagt, das sollst du wissen. Und dann gibt er ihm die Antwort, eine ganz eigenartige Antwort. Er sagt ihm, das sollst du wissen, deine Nachkommen müssen für 400 Jahre oder für 4 Generationen raus aus dem Land. Ich finde es immer klasse, wenn Leute sagen, in der Bibel gibt es keine Widersprüche. Also manchmal habe ich den Eindruck, dass die Leute wahrscheinlich Bibel gar nicht gelesen haben oder nicht verstanden haben, was sie... Da steckt was drin, da spannt's. Versteht ihr, wenn ich der Abraham gewesen wäre, hätte ich Gott angeguckt, hätte ich gesagt, hör mal Herr, hast du nicht verstanden, was ich gefragt habe? Ich habe gefragt, woran werde ich sehen, dass das Land mir gehört? Ich habe dich nicht gefragt, woran werde ich sehen, dass wir raus müssen? Außerdem, diese erste Diaspora, wo die dann nach Ägypten mussten, ja, da gab es die Nachkommen vom Abraham. Der Abraham hätte gern gehabt, dass es da jemanden gegeben hätte, der hätte sündigen können. Versteht ihr? Aber da gab es noch gar niemanden. Und Gott sagt, die müssen raus. Ich werde das Volk, das auserwählte Volk vom verheißenen Land trennen. Und es wird ihnen wehtun. Die werden Sklaven sein. Und die werden unterdrückt werden. Und deren Söhne werden ersäuft werden im Nil. Und. Herr, habe ich das gefragt? Fragt, wo darf ich mein Häusle bauen? Ich ziehe hier rum. Ja, nein, man muss sich, die Geschichten sind hochspannend. Und jetzt müsst ihr fragen, warum macht Gott das alles? Und Gott gibt dem Abraham dort zwei Gründe, das heißt, der hieß dann nur Abraham, der gibt ihm zwei Gründe, warum seine Nachfahren weg müssen. Das erste sagt er, die Schuld der Amoriter ist noch nicht voll. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Gott verheißt dem Abraham das Land und dann sagt er, deine Nachkommen müssen für 400 Jahre raus aus dem Land, weil ich einen Plan habe mit den Leuten im Land. 400 Jahre? Wie lang ist das? So ungefähr wie vom Herrn Zwingli bis uns heute? Ganz grob mal Pi mal Daumen. Warum? Was soll das Ganze? Und weißt du, was da an Verprägungen und Verzerrungen und Identitätskrisen und was da alles mit zusammenhängt? Ja? Und dann sagt er das andere noch, er sagt, ich habe ein Wort zu reden mit Ägypten. Heute würde er sagen, ich habe ein Wort zu reden mit Amerika. Übrigens, achtet mal drauf, wenn das stimmt, dass ihm alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist, wenn das stimmt, dass unser Gott der Herr der Geschichte ist, was macht Gott mit Amerika gerade? Ist hochspannend. Mit dem Land, das ein Präsident hatte, der America great again machen wollte und was auch immer. Ja. Ich meine, ich will jetzt nicht in das übliche Anti-Trump-Gerede hier rein, wir haben es zum Glück überstanden, ja. Aber für mich ist das spannend bei der ganzen Sache, was macht der Vater im Himmel. Und seht ihr, er hat dort damals zum Abraham gesagt, ich habe ein Wort mit der Großmacht Ägypten zu reden. Ich mache jetzt eine lange Story kurz. Ihr könnt es sehen bei der zweiten Diaspora, wo Gott das Volk Israel aus dem Land rausgenommen hat in die babylonische Gefangenschaft. Und dann gab es nochmal eine richtige Zerstreuung nach der Zerstörung vom zweiten Tempel, wo sie wirklich in alle Welt. Und ich treffe heute Juden in Neuseeland und Australien und Amerika und was auch immer, ja, wo sie wirklich in alle Welt zerstreut sind. Und wisst ihr, was das Verrückte ist? Was der Pharao schon erfahren musste durch den Josef und dann nachher durch den Mose, wer ist der lebendige Gott? Und was in der zweiten Diaspora, denkt an Daniel, denkt an Jeremia, weil denkt auch an Hesekiel oder denkt ans Buch Esther, was die damaligen Herrscher, die damaligen Großmächte erfahren mussten, ist, wer ist der lebendige Gott? Und es ging so weit, dass Gott redet vom Nebukadnezar als von meinem Knecht. Oder er nennt den Kyros, den damaligen persischen Herrscher, er nennt ihn einen Messias, einen Gesalbten. Und im Buch Esther haben wir das, dass viele sich dem jüdischen Volk zugewandt haben, weil aus Angst und weil sie erkannt haben, dass es einen wahren, lebendigen Gott gibt. Und dann kam die dritte Diaspora. Und wisst ihr, was parallel gelaufen ist? Das ist, was Jesus sagt, als seine Jünger ihn fragen, Herr, wann wirst du jetzt das Volk zurückbringen? Er sagt, jetzt ist die Aufgabe, rauszugehen. Ausgehend von Jerusalem, Judäa und Samaria, bis ans Ende der Welt zu verkündigen. Und hier sitzt das Ergebnis. Aber irgendwie haben wir vergessen, was Gott tut. Und ich möchte euch da ganz, ganz viel Mut machen, das zu sehen, was Gott tut, wenn er sein Volk zerstreut. Und ich glaube, es ist der Prophet Zacharia, der sagt, der macht da ein Wortspiel. Ich habe es euch vorhin Hebräisch vorgelesen, da heißt es auf dem Bierdeckel, in der Bibel, ja, aber auch hier drauf heißt es Mesare, Israel. Das ist derjenige, der Israel zerstreut und da steckt das Worfeln drin. Und Juden hören da natürlich drin, er trennt die Spreu vom Weizen und ein Überrest wird zurückkehren. Steckt alles in dem einen Wort drin, aber da steckt noch was anderes drin. Der Zacharia verändert nur einen Buchstaben, das Hey zum Ein, und dann ist es Lisroa, ist genau eigentlich dasselbe Wort, der hat einen Buchstaben verändert, und dann heißt es, Gott sät das Volk aus unter die Völker. Und wo immer Gott das Volk ausgesät hat, und ihr dürft diesen Sämann sehen, das haben Juden nicht gewusst und das haben die Heiden nicht begriffen. Aber die Bibel sagt so. Und Gott hat sich festgelegt und er sagt es seit 2500 Jahren so. Wo immer Gottes Volk aussät, da ist eine Gnadenzeit für die Nichtjuden. Weil Gott Israel auserwählt hat, nicht weil er einen Liebling gebraucht hat oder ein Versuchskaninchen oder was weiß ich, sondern weil er die Völker lieb hat. Aber versteht ihr, das andere ist jetzt, wenn Gott das Volk zurückholt ins Land. Was bedeutet das? Was hat es für die Völker im Land bedeutet, als unter Josua das Volk ins Land zurückgekehrt ist? Das war Gericht. Was hat es für den Pharao bedeutet, als das Volk Israel ausgezogen ist? Das war Gericht. Und wir sehen das. Wir sehen das. Versteht ihr? Achtet nur mal auf solche Kleinigkeiten, wie das 1952 die babylonische Gefangenschaft zu Ende war. Es gab 1940, nehmen wir mal, noch ungefähr 1 Million Juden in den arabischen Ländern. Und die Araber haben einen Entschluss gefasst, die Juden loszuwerden. Und waren da sehr, sehr erfolgreich. Es gibt heute fast keine Juden mehr in arabischen Ländern. Die sind fast alle in Israel oder in Amerika oder in Frankreich. Und kommen immer mehr nach Israel zurück. Und wenn Juden weg sind, dann bedeutet es Gericht über die Völker. Ich sage jetzt nicht, das Gericht nur, was ihr als gute Germanen denkt, hinrichten, abmetzeln, was weiß ich, bedeutet. Gott hat mit dem Gericht, das wehtut und das grausam sein kann und das furchtbar ist in unseren Augen. Gott hat damit immer im Blick, dass er Menschen ausrichtet und letztendlich aufrichtet. Aber ich halte es für ganz, ganz wichtig und ich möchte euch da ganz viel Mut machen, dass ihr diese Dinge lest, dass ihr sie euch anguckt, dass ihr da drin grabt und dass ihr fragt, Herr, wie passe ich da rein? So wie passe ich nach Kambodscha rein? Versteht ihr, da gibt es viele Dinge. Aber Gott, ich ärgere die Leute manchmal. Oh, soll ich das machen jetzt noch? Nee, Ich ärgere die Leute manchmal, wenn ich sage, ihr mögt diesen Satz, dass Gott alle Menschen gleich liebt. Gell? Und dann schicke ich sie los und sage, zeigt mir, wo das in der Bibel steht. Steht nirgends in der Bibel. Es steht nicht mal in der Bibel, dass Gott alle Menschen liebt. Was in der Bibel steht, ist, dass Gott diese Welt liebt. Und dass er etwas mit dieser Welt macht. Und was in der Bibel ganz klar zum Ausdruck kommt, ist, dass Gott uns als Gegenüber ernst nimmt. Und das bedeutet, dass er uns sagt, du hast gerade zu stehen für das, was du tust. Wie du lebst, auch wie du nicht lebst. Wie du das nimmst, wenn ich mich festgelegt habe. Wie du das nimmst, wenn ich dir die Bibel in die Hand gegeben habe. Wie du das nimmst, dass du lesen kannst. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja, das sind alles solche Dinge. So, ich höre jetzt mal auf. Ich weiß nicht, wie ernst das gemeint war, dass ich alle Zeit der Welt habe. Ich habe euch dort hinten noch zwei Bücher hingelegt. Das eine ist für die Opas. Das ist ein Kinderbuch. Das solltet ihr euren Enkeln vorlesen. Ja, das hat meine Frau geschrieben, da hat sie die Geschichten von unseren Kindern kondensiert auf die Shirel und hat es dann alles so gemacht, dass unsere Kinder sich nicht direkt angesprochen fühlen, aber wenn die Shirel dann Schildkröten oder Meeresschildkröten am Strand sammelt und die ins Meer bringt, dann sagen unsere Kinder, das haben wir doch auch gemacht. Ja, also es ist schon klar, woher das kommt, ja. Aber es sind auch erlebte Geschichten. Und es ist kein Zufall, dass die Shirel einen deutschen Vater und eine tschechische Mutter hat. Also das ist schon alles sehr, sehr ähnlich und verräterisch, ja. Aber die Idee ist, euch mit reinzunehmen, den Großvätern eine Chance zu geben, so echte Geschichten aus Israel erzählen zu können. Das andere Buch ist für diejenigen, die theologisch etwas tiefer graben wollen. Und die sagen, ja Johannes, du erzählst das so einfach, aber woher hast du die Sachen? Ich habe so einfach auch erzählt über Psalm 2 und Psalm 1. Und da habe ich dann mal, vielleicht auch für Bibelstunden, ich weiß nicht, ob ihr es wollt, ja einfach die Quellen mit aufgeschrieben. Habe euch dann auch aufgeschrieben, wer sind die Rabbiner, von denen ich da erzähle. Ich weiß in der Schweiz nie, wie man das mit Buchpreisen machen soll. Wenn er 10 Franken reinlegt, dann bin ich raus. Wenn er wollte, dass ich was verdiene, legt 15 rein. Ich glaube, wenn er sie hier kauft, die Bücher kosten sie um die 20. Ich weiß es nicht. Es geht mir darum, dass eine Botschaft rauskommt. Es geht mir darum, dass ihr was weiterarbeiten könnt. Darf ich euch noch einladen zum Gebet? Vater, ich möchte dir danken, dass dein Wort lebendig ist. Ich möchte dir danken, dass du diese Welt in deiner Hand hältst und dass wir keine Angst haben müssen. Du sagst, in der Welt habt ihr Angst, aber hab keine Angst, ich habe diese Welt überwunden. Und Vater, es fällt uns schwer, das zu glauben, wenn wir sehen, was um uns herum los ist, wie Familien zerbrechen, wie Karrieren zerbrechen, wie Gesundheit zerbricht, wie unsere Freiheit eingeschränkt wird, wie wir Angst und Sorge haben, wie die Wirtschaft, was weiß ich, wackelt. Herr, wir legen es dir hin. Wir wollen eine Entscheidung treffen, das zu glauben, dass das stimmt, was in deinem Wort steht. Wir wollen dir unser Leben ganz neu anvertrauen. Und ich bitte, Herr, nimm mich als ein Werkzeug in deiner Hand. Ich übersehe das nicht. Ich weiß nicht, was sinnvoll ist, was Frucht bringt. Herr, ich bitte dich einfach, dass du uns leitest. Dass du uns zeigst, ganz konkret, jedem Einzelnen von uns, die nächsten Schritte. Und dass du uns als Gemeinde, als Gemeinschaft, als Leib Jesu weltweit fähig machst. Herr, dass du unsere Blindheit wegnimmst. Wir wissen so viel über die Blindheit deines Volkes und über die Decke über deinem Volk. Herr, nimm die Decke von uns weg und lass uns klar sehen, was dir wichtig ist. Ich wünsche mir einfach ganz nah an deinem Herzen zu sein. Vater, wir lieben dich. Wir wollen dir alle Ehre geben. Wir wollen dich verherrlichen und groß machen. Danke, dass wir im Namen deines Sohnes Jeschua zu dir kommen dürfen, der Messias Israels ist und der Heiland, der Retter der Welt. Danke, Herr. Amen.